Herzlich willkommen zu unserer Folge 22 des Steuerfunks. Wir nehmen die Folge auf am 1. März 2026. Ausgestrahlt werden wird sie am 14. März 2026. Und ich schaue erstmal. Hallo Andreas, bist du am Start?
Ja, mir scheint die Sonne auf der Rücke. Das heißt, ich bin ja schon ein bisschen älter. Das ist ein Wohlgefühl. Und ich bin gut gelaunt am Start hier in Südbaden.
Ja, ich würde sagen,
Nordbaden hat wahrscheinlich noch Schnee, oder?
Na, nix. Wir haben auch schon schön Sonne. Wir haben jetzt angenehme 12 Grad. Ich war schon mit dem Hund draußen. Also alles
bestens. Ich habe denkt, bei euch ist der Rhein noch zugefroren.
Na, Gott sei Dank nicht mehr. Allerdings muss ich dir sagen, wenn du bei uns durch den Matsch wartest mit dem Hund, dann merkst du, also es wird jetzt Zeit, dass es langsam mal wieder ein bisschen wärmer wird und trocken wird, weil der Boden ist ganz schön aufgeweicht.
Ja, aber gut, es ist auch wichtig, dass es regnet. Aber jetzt freuen wir uns aufs Frühjahr, ne?
Ja, genau.
Und also auf den Podcast heute, Sebastian, oder?
Genau. Richtig, genau. Also wenn du halt draußen siehst, die Blumen kommen langsam raus, die Pflanzen blühen, das ist halt einfach schön. Und also du hast richtig gesagt, genau, wir freuen uns heute auf den Podcast und das ist auch eine Sonderfolge so ein bisschen, weil wir haben uns die Folge bei Podcaston registriert dieses Mal. Die werden wir auch über Podcaston ein bisschen bewerben. Das ist eine Möglichkeit für Podcasts, für gemeinnützige Einrichtungen entsprechend Werbung zu machen ein bisschen. Und wir hatten ja miteinander mal gesprochen und ich selber habe das Glück, dass unser Sohn auf eine Einrichtung gehen darf. Das Bildungshaus Zauberberg, das ist eine eingetragene Genossenschaft, die gemeinnützig ist. Und dieses Bildungshaus Zauberberg in Karlsruhe bietet eine Grundschule an und in Zukunft auch eine Gesamtschule für Kinder. Ist natürlich eine Privatschule, kostet auch 2-3 Euro, das will ich nicht vermerken. Aber die haben ein ganz tolles Schulkonzept, einfach ohne Benotungen und so weiter. Und für unseren Sohn war das wirklich so ein richtiger Segen, dorthin zu dürfen. Daher habe ich gesagt, oder wir haben miteinander gesprochen und ich habe gebeten, dass wir die Folge da mal registrieren dürfen. Und wer da eben einfach die Folge hört und es mitbekommt über dieses Podcasthorn, die rufen natürlich auch zu Spenden und Zuwendungen für solche gemeinnützigen Einrichtungen immer auf, um die ein bisschen zu unterstützen, weil die können natürlich auch jede Unterstützung immer gebrauchen. Und da habe ich gedacht, ich nutze die Chance, um das ein bisschen bekannter zu machen, weil das einfach, solche Sachen finde ich einfach eine tolle Einrichtung. Wir werden heute im Laufe des Tages über dieses Thema Gemeinnützigkeit und im Zusammenhang mit dem Arbeitslohn sicher das eine oder andere Mal zu sprechen kommen. Und man wird dann merken, so ganz einfach ist die Gemeinnützigkeit und ich zumindest nicht. Wir stehen durchaus oftmals miteinander auf Kriegsfuß. Aber das werden wir so im Laufe der Folge machen. Aber das ist so mal der Opener für diese Veranstaltung. Ansonsten gilt das, was für alle Veranstaltungen gilt. Der Andreas Sprenger, Steuerberater aus Marich, und ich, Sebastian Loser, Finanzbeamter aus Karlsruhe. Wir machen das zusammen in unserer Freizeit. Das ist also was völlig Privates, hat nichts mit dem Beruf zu tun. Wir wollen einfach uns ein bisschen austauschen über lohnsteuerliche und sozialversicherungsrechtliche Themen. Und wenn jemand etwas rechtlich verbindlich wissen will, dann kann man ihm nur raten, die Folge 1 von unserem Podcast anzuhören. Damals haben wir darüber gesprochen, wie man eben kostenlos, aber verbindlich eine Auskunft beim Finanzamt bekommt, wenn man eine lohnsteuerliche Frage hat. Das ist die sogenannte Anrufungsauskunft nach § 42e Einkommensteuergesetz. Und das Gleiche gibt es auch bei der Krankenversicherung. Da ist es der § 28h SGB 4. Da kann man eben kostenlos, aber verbindlich bei den entsprechenden Einrichtungen die Abrechnung des Arbeitslohns abfragen. Und darauf können wir dann nur hinweisen, weil das, was wir hier haben, ist ein bisschen lockeres, unverbindliches Gerede über lohnsteuerliche und sozialversicherungsrechtliche Themen, über Dinge, die uns einfach in unserer Praxis beschäftigen. Und ich glaube, dann habe ich die Vorworte doch mal genug gemacht. Dann können wir eigentlich zum Inhaltsverzeichnis übergehen, oder? Wir haben heute dabei § 34, ermäßigte Besteuerung im Zusammenhang mit der betrieblichen Altersversorgung, Abfindungsauszahlung sowie die Urlaubsabgeltung unter § 34. Schauen wir uns mal an.
Ja, und dann das ist ein als Thema von mir, ne? Das haben wir ganz immer süß abgestimmt, ja.
Genau.
Genau.
Und das schöne Thema dann eben hinten raus, die Gemeinnützigkeit und da eben Gemeinnützigkeit im Zusammenhang mit Arbeitslohn und Sozialversicherung. Paragraph 3, Nummer 26, Nummer 26a, die Übungsleiterpauschbetrag beziehungsweise die Ehrenamtspauschale, der Ehrenamtsfreibetrag. Und wir werden noch einen ganz kurzen Ausflug machen. Da gibt's noch ein bisschen was für öffentlich-rechtliche Einrichtungen, nämlich den Paragraph 3, Nummer 12 Einkommensteuergesetz. Diese Möglichkeit, Aufwandsentschädigung zum Beispiel für Gemeinderäte, Landtagsabgeordnete, Bundestagsabgeordnete steuerfrei zu zahlen, aber eben auch für Feuerwehrleute. Und das wollen wir uns in dem Zuge dann auch noch anschauen, sodass wir doch jetzt ein rundes Inhaltsverzeichnis haben. Und ich sehe das schon kommen, das könnte eine etwas längere Folge werden, dass wir die 30 Minuten, die wir uns ja immer vornehmen, wieder mal nicht ganz eingehalten können.
Also wer sich auf Jogger auf den Weg macht, nehmen Sie die große Runde.
Genau, so würde ich das aussehen. Und dann würde ich doch sagen, wir steigen mal ein mit der BAV. Und ich würde einfach mal ganz kurz vorneweg sagen, betriebliche Altersversorgung, wenn du erlaubst, Andreas, kurz, was gibt's? Es gibt 5 Durchführungswege. 2, das sind die Durchführungswege, die direkten Durchführungswege. Das ist die Pensionskasse oder die Unterstützungskasse. Da ist es so, in der sogenannten Ansparphase, also wenn der Arbeitnehmer noch aktiv ist und der Arbeitgeber hat gesagt, du kriegst mal später was von mir, dann ist das nichts. Dann passiert da steuerlich erstmal nichts. Und erst dann, wenn derjenige in die Rente geht und diese sogenannte Werkspension dann von der Unterstützungskasse oder vom Arbeitgeber bezahlt bekommt, dann ist es wie bei Beamten auch, dann ist diese Pension steuerpflichtig. Also das heißt, auch der Finanzbeamte muss Steuern zahlen. Das ist ja immer wieder der Punkt, dass das ganz oft heißt.
Kein Rabattfreibetrag, Sebastian.
Leider nicht. Aber du kannst den Vorschlag ja gerne mal einbringen. Weiß aber nicht, ob das öffentlichkeitswirksam ist. Aber auf jeden Fall. Diese Werkspension, die dann beim Wasser direkt zu sagen oder Unterstützungskasse bekommt, die ist dann später als Arbeitslohn, als Versorgungsbezug nach 19.2 gegebenenfalls mit dem Versorgungsfreibetrag zu versteuern. Und daneben haben wir eben auch die mittelbaren Wege, die eben indirekt sind, die sind dann eben über ein Versicherungsunternehmen gesteuert. Da zahlt der Arbeitgeber an eine Direktversicherung, an eine Pensionskasse oder an einen Pensionsfonds. Das wird normalerweise bei einer Versicherung dann unterhalten, Geld. Und damit verschafft er dem Arbeitnehmer sofort einen harten Anspruch auf eine betriebliche Altersversorgung. Deshalb ist die Zahlung des Beitrags an die Versicherung Arbeitslohn. Der wiederum ist aber nach § 3 Nummer 63 Einkommensteuergesetz üblicherweise steuerfrei gestellt. Manchmal auch nach § 100 Einkommensteuergesetz. Aber das führt jetzt hier zu weit. Soweit die Zahlung steuerfrei ist, ist die spätere Auszahlung zu 100% steuerpflichtig, aber nicht beim Arbeitslohn, sondern als Rente nach § 22 Nummer 5 Einkommensteuergesetz, also im Bereich der sonstigen Einkünfte.
Also Sebastian, ich bin ja ursprünglich mal Finanzbeamter gewesen. Ich habe ja lange Seminar gemacht zur BAV. Und was mich für, ich weiß nicht, wie es du siehst, aber für mich immer zauberhaft, selten, dass ich eine Einzahlung aus der Einkunftsart 1, nämlich Einzahlung aus Arbeitslohn in eine betriebliche Altersvorsorge, mit dem Eingang bei der Versicherungsgesellschaft in eine andere Einkunftsart umwandelt, nämlich ja. § 22 Nummer 5. Und also, dass sich eine Einkunftsart ändert, also zwischen Einzahlung und Auszahlung, ich meine, das ist der Einzige, aber Steuerrecht sagt mir ja nie, ich bin immer ganz verzaubert. Aber diese Verzauberung kann ich meinen Teilnehmern, konnte ich da wirklich nie nahebringen. Aber es ist, Sebastian, deswegen war mir das Thema so wichtig, es ist eine fatale Sache. Es wird immer wieder übersehen, weil man ja auch betriebliche Altersvorsorge Menschen machen, die, weiß ich was, natürlich total tüchtig sind auf ihrem Beruf und auf das Alter Vorsorge wolle. Aber so richtig bewusst ist es eigentlich nur dem Steuerrechtler, dass die Einzahlung zu später zu steuerpflichtigen Einkünfte führt. Nämlich in voller Höhe, dass die bei diesem Pensionskasse, Pensionsfonds, Direktversicherung, dass die Auszahlung, wenn die steuerfrei eingezahlt wurde, später in voller Höhe versteuert werden muss.
Ja, ich finde, insofern war ich froh, als du das Thema aufgebracht hast. Das ist eigentlich eine gute Anknüpfung zu dem Thema, was wir in letzter Zeit ja öfter besprochen haben, diese Aktivrente. Das ist einfach, man merkt an solchen Sachen, man muss die Sachen wirklich komplett durchdenken und durchdrungen haben, um sie zu verstehen. Und das kann man von jemandem, der steuerlich nicht tief bewandert ist, einfach auch nicht erwarten.
Ja, es ist ein bisschen unglücklich, weil man es auch, ja, weil es halt auch schlecht kommuniziert wird. Und Sebastian, ich weiß noch früher, da wurde die Rente, die deutsche Renteversicherung Bund mit dem Ertragsanteil versteuert. Da hat er mal das Schreiben bekommen, als ich noch Anwärter beim Finanzamt Lörrach war. Sehr geehrte Damen und Herren, ich bin jetzt Rentner und melde mich vom Finanzamt ab. Und das war tatsächlich als der Fall, weil natürlich der Ertragsanteil war oft nur 22%, 23% der Rente. Und da waren die Einkünfte so niedrig, dass viele tatsächlich praktisch keine Steuern mehr bezahlen musste. Und jetzt ist es so, dass Rente eben von der Deutschen Renteversicherung Bund je nach Eintrittsjahr eben ab 50% der Rente bis zu, ich glaube, zurzeit haben wir, 84% der Rente wird versteuert und die Renteerhöhung, die wird in voller Höhe versteuert. Und deswegen steigt der Steuersatz bei den Rentnern tendenziell an. Und Sebastian, was es interessant war, ist diese Kapitalauszahlung von betrieblicher Altersvorsorge, dieses Wahlrecht.
Genau. Schon verstanden, oder? Ja, wenn man das nämlich überlegt, wir haben ja bei der betrieblichen Altersversorgung, wie du sagst, diese Möglichkeit eben entweder die Verrentung zu machen, dann ist es eben eine monatliche Rente, dann kann man sich vorstellen, die Progressionswirkung, die hält sich dann in Grenzen, weil dann kriege ich das halt zusätzlich zu meiner Rente. Aber wie du gesagt hast, das ist ein Problem, was wir seit 2005, auch schon ein paar Jahre her, Alterseinkünftegesetz, auch schon 21 Jahre seit das gilt, haben, dass man die Beamtenpensionen und die Renten gleich besteuern muss. Genau. Die Beamtenpensionen 100%, das war so. Und das Bundesverfassungsgericht hatte gesagt, man muss es gleich besteuern, entweder die Beamtenpension niedriger oder die Rente höher. Der Gesetzgeber hat sich für Letzteres entschieden und hat die Rente höher besteuert.
Ja, und Sebastian, man muss jetzt aber auch mal sagen, der Gesetzgeber muss sich einen Schutz nehmen, so sehr ich ihn schon nicht kritisch bin, aber es hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, die Rente sei höher zu besteuern, weil es eben auch steuerfreie Leistungen der Arbeitgeber finanziert wurde. Also da muss man sagen, den Ärger, den wir jetzt haben, den haben wir Steuerberater mit älteren Mandanten massiv, das ist dem Bundesverfassungsgericht zu verdanken. Und deswegen haben wir jetzt eben als älterer Mensch, hat man eben gerade auch jetzt die Generation, die in Rente geht, hat oftmals einen erstaunlich hohen Steuersatz. Also jetzt nicht dramatisch, aber das ist merkbar. Und jetzt natürlich.
Man kann sich ja einfach erklären, wir haben einen Grundfreibetrag von 12.000 Euro. Ja. Wenn die Rente halt fast vollständig und eben nur noch ein kleiner Teil, 15% steuerfrei gestellt sind, der Rest ist steuerpflichtig, dann bin ich halt relativ schnell damit am Grundfreibetrag. Wenn ich dann eine Werkspension dazu bekomme oder eine Werksrente, dann bin ich halt über dem Grundfreibetrag und dann fängt halt der Steuersatz mit 15% an und läuft halt hoch. Und wir haben halt einen progressiven Steuersatz und man ist halt bei uns mit unter 70.000 Euro zu versteuernem Einkommen bereits im Spitzensteuersatz. Und dann sieht man schon, wie die Range ist. Und dann kann man sich vorstellen, wenn ich jetzt, du hast ja schon angedeutet, den Einmalbetrag mache, statt einer monatlichen Rente eine Einmalauszahlung, ich glaube, dann sind wir uns einig, dann wird es teuer.
Genau, und also ich weiß nicht, ich finde, staatliche Regelungen gehen oft zu weit, aber ich bedauere es, dass es dieses Kapitalwahlrecht gibt, denn eigentlich war die betriebliche Altersvorsorge darauf ausgelegt, dass eine Renteauszahlung im Vorrang steht. Es gibt ja BMF-Schreiber dazu, müssen wir auch mal machen, haben wir ja gesagt, Sebastian. Aber da gibt es viele Regelungen, die sind aus Sicht vom Arbeit oder vom Betroffenen vielleicht ein bisschen ärgerlich, aber so gesamtgesellschaftlich muss man sagen, es dient halt der zusätzlichen Altersvorsorge. Aber man hat zugelassen ein nachrangiges Kapitalwahlrecht, also der Satz, du kriegst als Rente ausbezahlt, Andreas, aber du kannst halt noch Kapitalauszahlung wählen. Das sollte eigentlich die Ausnahme sein, aber es ist eben in fast alle Verträge enthalten. Und jetzt machen wir ein bestes Beispiel. Das zeigt es ganz typisch, dann können wir auf das BFH-Urteil zu sprechen kommen. Und zwar bei mir, ich habe einen ganz sympathischen Mandanten, er Schlosser und sie Arbeitnehmerin in einem Beruf. Und ganz tüchtige Leute und die haben sich so eine kleine Eigentumswohnung zusammengespart. Und jetzt kam natürlich betriebliche Altersvorsorge, hat man eingezahlt. Und jetzt war die Frage, jetzt ist sie praktisch zuteilungsreif. Er ging in Rente, er ist Handwerker, schafft es nur ein bisschen nebenher. Also Arbeitnehmer, Handwerker. Und dann ging es um die Frage, was machen wir mit den 35.000 Euro? Und das ist ganz typisch der Fall. Und das ist hier eine Kritik in dem Fall auch an Banken und Versicherungen. Ja, was machen wir mit dem Geld? Und da hat jemand von aus der Seite der Anlage gesagt, lass ich auszahlen und dann können wir das ja fürs letzte Darlehen für ihre kleine Eigentumswohnung noch nehmen oder sie können es schön anlegen. Hat er gemacht und natürlich Sebastian ganz unglücklich in dem Jahr, in dem er noch gearbeitet hat, also bis Oktober gearbeitet, dann in Rente und seine Frau geht ein Jahr später in Rente. Jetzt hat man es also in dem Jahr ausgezahlt. Jetzt die Auszahlung ist tatsächlich, haben wir schon gesagt, Paragraph 22 Nummer 5, ist es, glaube ich, gell? 2 Nummer 5.
Ja, genau.
Einkommensteuergesetz, steuerpflichtig in voller Höhe. Und jetzt natürlich, ich mache die Steuererklärung und bekomme dann beim Abruf der elektronischen Daten die Info, Einkünfte, Paragraph 22 Nummer 5, 36.000 Euro. Und jetzt ist natürlich, das ist ein echter Schlag. Der Steuersatz beträgt in dem Fall, also der Grenzsteuersatz, 33%. Das heißt, davon, von dem Geld, es ist ein Drittel verloren. Hat natürlich kein Mensch in der Auszahlungsphase bedacht. Und da kam natürlich die Frage, ja, aber das gibt doch sicher eine Ermäßigung, weil das ist doch so eine Art Zusammenballung oder so. Und der Grund, warum ich es jetzt reingenommen habe, Sebastian, BFH hat am 30. Oktober 2025 entschieden, und zwar mit Verwaltungsmeinung, da steht es schon immer im BMF-Schreibe, es gibt keine ermäßigte Besteuerung. Es ist zwar ein zusammengeballter Zufluss, aber für den Bundesfinanzhof war entscheidend, ob diese Kapitalauszahlung eine atypische Funktion oder atypisch ist, also eher ungewöhnlich, genau. Oder die Regel. Und auch dahin der Hinweis an alle aus der Steuerberatung, Vorsicht, der BFH sagt also ermäßigte Besteuerung, egal auf welcher Gesetzgrundlage dieser ermäßigte Steuersatz, gibt es nur Zusammenballung von Einkünften und eben auch so eine gewisse Atypik. Sebastian, wenn du den Arbeitsplatz verlierst und kriegst du Abfindung, da ist die Atypik eigentlich klar, aber hier hat es für den Bundesfinanzgericht tatsächlich die Versicherung angeschrieben. Das fand ich lustig und war ein bisschen verblüfft, dass es gar keine Rückmeldung gab oder nur, wie soll ich sagen, nur unlustige. Hat aber festgestellt, okay, die haben irgendwas von 11 und 12% gesagt, würde das Kapitalwahlrecht genutzt und hat der BFH gesagt, nee, also dann ist es eben nichts Untypisches, kein Grund für eine ermäßigte Besteuerung.
Und ja, also ja. Du sagst es ja zu Recht. Also das ist ja allein mal steuerlich schon richtig ein Paukenschlag, wenn man sich das dann überlegt. Vor allen Dingen, es ist halt tatsächlich eine Sache, wenn man dann gerade in diese Abfindungsverhandlungen tritt mit seiner Versicherung oder Bank, dann sagen die natürlich, dann musst du dich beim Steuerberater vorher informieren. Aber meistens kommt dann eben so ein bisschen der Hinweis, naja, das ist halt steuerfrei. Und das war's ja früher.
Nee, ich glaube, die sagen gar nichts, Sebastian. Ich glaube, das ist der menschliche Bereich. Was macht jemand von einer Bank oder Versicherung, jetzt sind wir mal ehrlich, der sagt, ja, das Geld lege sie an. Was wohl dieses Scheibchenweise haben? Ne? Ich bin ja anderer Meinung. Ja. Also ich meine, viele Rentner sagen, ja, Herr Sprenger, die 300 Euro oder die 290 tun wir doch gut. Aber das ist ja Typsache, ne? Die meinen es nicht böse. Also ich will da nichts unterstellen, aber mich ärgern sie natürlich. Weil ich natürlich dann, ich kriege dann den Ärger ab und muss sagen, nee, das war eine schlechte Entscheidung. Und natürlich, man versteht es auch, warum das Kapitalwahlrecht war von Anfang an im Vertrag drin. Und dann muss ich zugeben, also was ist da jetzt atypisch, wenn im Vertrag schon drin steht, naja, lass das als Kapital auszahlen, darfst du ja wählen.
Ja.
Aber denken Sie dann an die Krankenversicherung, das ist dann immer der nächste Ärger. Also der Grund ist tatsächlich, warum ich aufhöre, ist jetzt so viel Ärger inzwischen, dass ich gesagt habe, ich höre jetzt im August auf. Dann kommt die Krankenversicherung. Die hat, und das ist wirklich das ständige Thema, die hat damals im Beitragssicherungsgesetz gesagt, also gut, außer eine unredliche Rückwirkung, muss ich jetzt einfach so sagen, Bundessozialgericht sagt, das ist in Ordnung. Die sage also Auszahlungen aus betrieblicher Altersvorsorge, die sind beitragspflichtig in der Kranke- und Pflegeversicherung. Es gibt einen kleinen Freibetrag, aber ansonsten sind sie beitragspflichtig. Und wenn sich jetzt Kapital auszahlen lässt, dann wird es einfach auf 10 Jahre monatlich verteilt. Also man teilt den Kapitalbetrag durch 120. Und wenn der Betrag, dieser monatliche Betrag nicht innerhalb von diesem kleinen Freibetrag liegt, dann musst du tatsächlich aus dem Rest in der Krankenversicherung und aus der Pflegeversicherung, aus allem die Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung bezahle. Der Freibetrag ist zwar hübsch, aber sehr niedrig und nutzt in der Praxis kaum merklich, gilt auch nur für gesetzlich Versicherte, also ein bisschen kompliziert. Mhm. Was ich sagen will, Vorsicht, also wir haben jetzt leider Klartext, die Auszahlung von betrieblicher Altersvorsorge führt fast immer zu Beitrag, zu zusätzlichen Beiträgen in der Kranken- und Pflegeversicherung, bitte dran denke. Lässt man sich als Kapital auszahlen, wird 10 Jahre lang aus einem 120. die Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung, und zwar in voller Höhe, also für alle, die es nicht kennen, in voller Höhe, nicht nur der Arbeitnehmeranteil, also der volle Betrag, das sind 20% Einbehalte und eben jetzt, Sebastian, diese Kapitalauszahlung vom BFH bestätigt, nicht mit dem ermäßigten Steuersatz begünstigt. Ja.
Ich wollte nur noch anmerken, weil ich habe gedacht, vielleicht liegt es auch ein bisschen weiter an dem alten Recht. Wir hatten ja, wenn man einen Vertrag bis 2005 abgeschlossen hat in der betrieblichen Altersversorgung oder vor 2005 auch schon hatte, dann darf man es ab 2018 nämlich wieder. Da gibt es eine Besonderheit, dann kann der Arbeitgeber die Beiträge nicht steuerfrei einzahlen, sondern pauschal versteuert.
Genau.
Und wenn dann die Auszahlung erfolgt und der Vertrag ist vor 2005 abgeschlossen worden, dann fallen wir ja in den alten Paragraph 20 1 Nummer 6 bezüglich des Kapitalwahlrechts. Da war es ja steuerfrei, aber das gilt eben nur für sehr alte Verträge, die vor 2005 abgeschlossen worden waren.
Und du kennst das mit der Pauschalierung. Ja. Die haben ja im Seminar immer vorgetragen, dass das immer noch geht. Und ich habe immer gedacht, die kommen nicht vor. Aber in meiner Kanzlei gibt es noch ganz viele solche süße alte Verträge. Und für mich ist das, kann ich sich vorstellen, also für die Zuhörer, die nicht aus der Steuerberatung kommen, für mich ist es jedes Mal aufregend. Herr Sprenger, ich habe was ausgezahlt bekommen. Wissen Sie, das ist früher aus dem Beruf. Der Andreas Sprenger schlägt sein Herz schon bis zum Hals. Ist echt so. Dann muss ich sagen, okay, wo kommt es denn her? Und das ist tatsächlich auch gar nicht so einfach rauszukriegen. Wurde es pauschal versteuert einbezahlt, dann haben wir damals das Lebensversicherungsprivileg gehabt, dann darf ich sagen, Sie, das können Sie jetzt mit Lust und Laune genießen, Sie müssen halt nur Krankenversicherungsbeiträge bezahlen. Aber eben der andere Fall, wo ich feststelle, nee, das ist eben die steuerfreie Regelung ab 2005 eingezahlt und jetzt ist steuerpflichtig. Also auf wirklich auch in der Beratungspraxis, sage sie älteren Mandanten, Leute, fragt doch bitte vorher bei Kapitalwahlrecht und gebt mir auch ein bisschen Zeit zum die Rechtslage eruieren. Sebastian, du hast es traumhaft gesagt. Wir haben eben zwei Regelungen. Es gibt schöne, steuerfrei, alles gut. Aber es gibt eben auch welche mit Katastrophe.
Ja, und richtig teuer.
Richtig teuer.
Genau. So, sollen wir also die Urlaubsabgeltung machen?
Genau.
Ja, ich schreibe ja deshalb hier in unserem Dokument mit, damit ich ja dran denke, dass wir alles auch machen.
Sebastian überwacht. Genau.
Also, ja, du weißt, das macht der Finanzbeamte üblicherweise. Er muss immer den Steuerberater überwachen.
Ja, ich fühle mich von dir wahrgenommen und wertgeschätzt und kontrolliert. Schon praktisch wie Andrea, ne? Die passt auf, dass ich brav bin. Also, um was geht's? Nehme es an, jemand ist längere Zeit krank und dann geht's in den längeren Krankengeldbezug und irgendwann beendet man das Arbeitsverhältnis und dann haben wir, Sebastian, von unseren Arbeitsrechtlern gelernt, Urlaub verfällt nicht während Krankheit, sondern erst nach Ablauf von 15 Monaten nach Ablauf des jeweiligen Urlaubsjahres. Das heißt, wenn jemand nach langer Krankheit das Arbeitsverhältnis beendet, dann hat er meistens noch so fast 2 Jahre, manchmal ein bisschen mehr, Urlaubsanspruch. So, und der Urlaub, denn nicht genommen Urlaub, darf man ausbezahlen, muss man ausbezahlen, wenn das Arbeitsverhältnis endet. Sonst natürlich, haben auch von der Arbeitsrechte gelernt, im laufenden Arbeitsverhältnis darf man es nicht ausbezahlen. Ist ein nichtiges Rechtsgeschäft. Aber wenn es endet, darf man es ausbezahlen. SV-rechtlich auch tatsächlich, zumindest mal interessant. Aber jedenfalls habe ich jetzt plötzlich eine Auszahlung von Urlaub aus 2 Jahren. Und Sebastian, da kommt jetzt auch wieder dieser ermäßigte Steuersatz in Frage. Nämlich die Frage, ist es eine mehrjährige Vergütung?
Und ich gebe ganz offen zu, als Verwaltungsangehöriger tue ich mir da echt schwer mit. Die 34er.
Ja, zwar durch die Rechtsprechung vom Bundesarbeitsgericht, dass das natürlich das ist ein Geldanspruch, ne?
Genau, ja.
Und jetzt ist die Frage,
Ja, du brauchst ja eigentlich eine Zahlung für mehrere Jahre. Und eigentlich ist es ja, ja, im Prinzip ist es ein ist ja nicht mal eine richtige Abfindung, sondern es ist einfach ein Betrag, ja, der gezahlt wird, wo man eigentlich sagt, okay, normalerweise ist das halt laufender Lohn.
Ja, also sind wir uns einig, also
eine Umqualifizierung kommen.
Sebastian, Abfindung ist keine, Entschädigung ist keine. Genau. Ne? Es ist ja Lohnanspruch, ja, definitiv.
Genau.
Es ist auch steuerlich, definitiv, ist sonstiger Bezug. Also sind wir auch einig. Genau.
Eindeutig. Aber die Frage ist, müsstest du jetzt über Zahl im Zeitraum von mehr als 12 Monaten kommen? Ist es eine Zahl für einen Zeitraum von mehr als 12 Monaten?
Und die eine Seite sagt, also machen wir es mal völlig neutral, die eine sagt, ja klar, ist Freistellung, die nicht genutzt werden konnte für 2 Jahre. Und die Finanzverwaltung sagt, nee, guck mal, was der BAG entschieden hat. Surrogatsrechtsprechung ist, glaube ich, ist ein Geldanspruch. Mhm. Und wenn du zwei in einem Jahr Prämie aus dem Jahr 23 kriegst und Prämie aus dem Jahr 24, in 25 gibt es auch keine mehrere Vergütung, weil es sind zwei einzelne Vergütungen jeweils aus einem Jahr. Und also um diese Frage dreht sich. Es gibt zwei Finanzgerichtsurteile, die gesagt haben, nee, ist eine mehrjährige Vergütung. Und jetzt landet es beim BFH und wir sind mal gespannt, wie es ausgeht. Also sind wir richtig gespannt. Und da auch wieder spannend für mich jetzt, Sebastian, ist es atypisch oder nicht atypisch? Mal gespannt, was der BFH dazu sagt. Also für die in der Beratungspraxis, natürlich, klar, ich als Steuerberater bin der Meinung, ist mehrjährig. Aber ist eben, muss man abwarten, was der BFH sagt, einfach so ein bisschen als Vorwarnung.
Ja, nee, also das ist, ich denke, man kann beides vertreten. Und jetzt warten wir ab, was die Rechtsprechung uns dazu erzählen
wird. Ja, das ist eine schöne juristische Frage. Also das muss man jetzt mal so sagen, ne?
Genau.
Okay, dann haben wir das erledigt.
Geh mal über, oder? Reihe Nummer 26, Nummer 26a. Wir reden über die Übungsleiterpauschale und den Ehrenamtsfreibetrag. Und wenn wir eben reinschauen, wir finden das im § 3 Nummer 26 und § 3 Nummer 26a Einkommensteuergesetz. Voraussetzung für beide Freibeträge hier in dem Fall ist immer, man muss tätig sein für eine Körperschaft des öffentlichen Rechts oder aber für eine gemeinnützige, mildtätigen Zwecke oder kirchlichen Zwecke dienende Körperschaft, die also entsprechend in die Steuerbefreiung nach § 5 Absatz 1 Nummer 9 Körperschaftssteuergesetz, die da drunter fällt und entsprechend begünstigt ist. Das heißt, es sind die Körperschaften, wo man ja auch abfragen kann, ob die eine Zuwendungsbescheinigung ausstellen dürfen. Und bei
den Körperschaften... Ich würde sagen, bitte Finanzverwaltung dafür sagen, was ist 2026 erfüllt?
§ 20, 2026, willst du darauf raus, dass wir die Tätigkeiten neu definiert
haben?
Nein,
nicht. Was Gutes, oder? Was Schönes, Sebastian, das ist Frühjahr.
Du willst, ach so, 3.300 Euro Übungsleiterpauschbetrag ist um 300 Euro hochgegangen und der 3 Nummer 26, der Ehrenamtspauschbetrag, ist von 840 auf 960 Euro erhöht worden für das Jahr 2026. Das ist also das Schöne, die Beträge sind von 3.000 auf 3.300 und von 840 auf 960 Euro gestiegen. Hintergrund für beide Beträge ist, man muss aber die Tätigkeit muss eine bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Das eine ist, in beiden Fällen muss es nebenberuflich sein. Und nebenberuflich
definiert machen wir langsam. Halt. Also, was ist der klassische Fall? Der Klassiker ist Trainer im Sportverein.
Der Trainer Sportverein, ja.
Genau, und das immer mal, jetzt muss ich mal positiv sagen, das sind die Menschen, die von Montag 17 Uhr unter Inanspruchnahme des Flutlichts mit der Jugend trainieren. Und jetzt muss ich mal bei uns sagen, ich komme aus einem Ortsteil von Freiburg, Freiburg-Hochdorf, und muss einfach sagen, also der Sportverein bindet Jugendliche, ne? Das ist total süß. Da nebenan ist ein Edeka, und was machen die Jungs und die Mädels, wenn sie trainiert haben oder vorher? Sie kaufen sich Chips und süße Getränke, und aber verpowern sich das so tatsächlich, dass man sagen muss, ist okay. Und da kriegt der Trainer, der Übungsleiter, der kann eben Vergütungen bis 3.300 Euro erhalten, Sebastian. Ich glaube, da gibt es keinen Zweifel. Der Sportverein ist gemeinnützig. Es ist eine ausbildende Tätigkeit. Förderung, Entwicklung geistiger und körperlicher Fähigkeiten von Menschen. Und jetzt kann man 3.300 Euro steuerfrei belassen. Und jetzt darf ich noch einen Schwenk machen zur Sozialversicherung. Die Sozialversicherung übernimmt es und sagt, okay, also steht in der Geringfügigkeitsrichtlinie, den könnt ihr einbauen. Ihr dürft ihn wirklich monatlich verbraten. Ihr könnt aber auch sagen, die erste, 3-4 Monate 3 Monate lassen wir 1.000 Euro beitragsfrei und im April dann noch 300 und der Rest ist dann SV-pflichtiges Arbeitsentgelt. Aber man baut es meistens ein, indem man es wirklich SV-frei belässt oder einen Minijob einbaut.
Genau. Normalerweise, Sebastian, so kenne ich es, ich weiß jetzt nicht, wie du es kennst, mal eben die 3.300 durch 12 sind 275 Euro steuerfrei.
Genau.
Und man kann eben die 603 im Minijob noch ausnutzen. Jetzt komme ich aber trotzdem mit meiner Nebenberuflichkeit. Man darf halt die 14 Stunden in der Woche nicht übersteigen, weil sobald man über die 14 Stunden drüber ist, würde man aus der Steuerbefreiung rausfliegen. Und das ist tatsächlich ein Thema, das doch ab und zu mal vorkommt, wo man einfach drauf aufpassen muss, dass man nicht über diese Nebenberuflichkeitsgrenze drüber kommt. Man braucht aber... Das will ich ja auch sagen, keinen Vollerwerb daneben. Weil das ist auch die Frage, die da immer kommt, wenn ich keinen Vollerwerb habe, geht's dann? Ja, das ist nur eine reine Zeitgrenze. Man darf nicht mehr wie 14 Stunden die Woche dafür einsetzen.
Also weißt du, da können wir jetzt gerade noch mal drüber diskutieren.
Ja.
Weißt du, was ich heute noch vorschlage? Ich bin ja brav, weißt du, ich habe Angst vor dir. Ja. Ich habe mich vorbereitet. Oh.
Gut.
Also, der Übungsleiter... Sporttrainer, Chorleiter, Orchesterdirigent, die fallen auch drunter, die Chorleiter und so weiter.
Genau. Oder auch die
Lehr- und
Vortragstätigkeiten
bei Volkshochschulen, Erste-Hilfe-Kurse und so weiter, die sind begünstigt. Alles, was wirklich was ausbildet oder was fördert. Dann, Sebastian, sind Sie Betreuer und Erzieher. Das ist die Betreuung mit pädagogischem Hintergrund. Also ich habe eine Tochter, die schafft in eine Einrichtung der Jugendhilfe, die nimmt Jugendliche auf und ist natürlich auch ein Verein. Und da musste ich jetzt auch sagen, denk dran, wenn ihr Teilzeitkräfte habt, die wirklich nur ein Drittel der Tätigkeit macht, dann könntet ihr tatsächlich auch diesen Übungsleiterfreibetrag nutzen. Dann, da findet man wenigstens zu. Künstlerische Tätigkeiten, das sind alles Fälle der freie schöpferische Gestaltung. Da gibt es in Paragraph 18 der Definition, lasse ich jetzt mal weg. Also wenn man aufgrund seiner Lebenserfahrung was Inneres hat und das nach außen transportieren will, ist das irgendwie künstlerisch. Wenn es freie schöpferische Gestaltung ist. Und dann auch noch interessant, Pflege alter Menschen, kranker Menschen und von Menschen mit Behinderungen. Das betrifft auch die Dauerpflege. Auch Hilfsdienste bei der häuslichen Betreuung durch ambulante Pflegedienste. Altenhilfe nach § 71 SGB 12. Immer dran denken, es muss eine Betreuung von oder eine Pflege sein. Also Fahrdienste und so weiter sind jetzt nicht begünstigt, aber auch Hilfen im Haushalt bei Menschen.
Genau.
Und Hilfsdienste bei Sofortmaßnahmen gegenüber Schwerkranke und Verunglückte. Und das können wir nachher nochmal ganz kurz mal anteasern. Das wären zum Beispiel Rettungssanitäter, Ersthelfer, Feuerwehr. Das machen wir nachher. Also das sind die Voraussetzungen. Also das sind die Berufsgruppe praktisch. Und was jetzt aus Sicht vom Steuerberater nochmal wichtig ist, bitte an diejenigen, die es in der Praxis anwenden, Steuerfreibelass in der Lohnabrechnung, lasse es sich bescheinigen, weil Sebastian, es kriegt jeder Mensch nur einmal diese 3.300 Euro.
Genau, das sind 3.300 Euro im Kalenderjahr für alle begünstigten Tätigkeiten.
Genau.
Und wie du gesagt hast, lassen sich in der Lohnabrechnung bescheinigen, dass das nirgends anders ausgenutzt wird, weil es könnte jemand sein, wenn der normalerweise Trainer im Fußballverein ist, dann ist der eigentlich in Richtung Anstellung und nicht Selbstständigkeit. Das heißt, das sollte eigentlich über die Lohnabrechnung laufen. Das heißt, gerade wenn man es auch mit einem Minijob kombiniert, sind wir ja in der Lohnabrechnung drin, dann muss ich mir das bestätigen können, weil der könnte ja theoretisch noch bei einem anderen Verein auch die Tätigkeit ausüben oder ist noch irgendwo anders als Lehrer tätig oder sonst wo. Und an der Volkshochschule zum Beispiel, das wäre ja auch entsprechend eine begünstigte Einrichtung und das Ganze, dass er das nicht doppelt nutzen kann im Lohnsteuerabzugsverfahren. Deshalb immer dieses Bescheinigung, dieses Zettel sich ausfüllen lassen. Ich habe den Übungsleiterpauschbetrag nirgends anders in Anspruch genommen.
Weil die Chorleiter und die Dirigente sind das Problem. Weil das, wenn man mal schaut, die sind häufig tatsächlich selbstständig und die haben natürlich ganz viele Vereine. Klar, du musst ja von was leben und da muss man Acht geben. Ne? Oder jemand ist, bei uns ist so, die Dirigentin ist im Verein angestellt, aber da machen wir tatsächlich Minijob und machen keinen Übungsleiterfreibetrag, weil man einfach wissen, sie ist noch bei anderen Vereinen als Übungsleiterin tätig. Mhm. Und Sebastian, da kommt jetzt auch ein bisschen deine kritische Haltung, was tatsächlich spannend ist, was ist ein Ehrenamt? Weil wir haben in der Sozialversicherung immer die Problematik, eine Vergütung im Ehrenamt ist eigentlich kein Arbeitslohn. Und ich gebe einfach zu, Sebastian, also das ist jetzt als Steuerberater ganz schlecht, aber ich habe da ein Abgrenzungsproblem. Ich mache schon viel ehrenamtlich, also ich war im Jugendhaus hier tätig, mit Leidenschaft, und aber natürlich gibt es dafür keine Vergütung. Ich habe es einfach, also so wie jetzt mir mit unserem Podcast, ich habe es einfach nebenher gemacht. Also das ist schwierig.
Also
Freibetrag ja. auch, aber wenn man drüber hinausgeht, also es bleibt einfach spannend, ne? Auch SV-Recht. Ja. Also SV-rechtlich vermute ich Arbeitslohn, aber es weiß keiner so ganz richtig. Ne?
Ich find's auch steuerrechtlich nicht ganz so einfach. Man muss sich ja immer überlegen, wenn du in deine Gemeinnützigkeitsvereinssatzung reinschreibst, die Vereinsleute sollen ehrenamtlich tätig sein, heißt ehrenamtlich aus Sicht der Finanzverwaltung ja unentgeltlich. Dann darf ich es gar nicht zahlen von der Satzung her, von meinem Verein. Und viele scheitern ja genau daran. Die schreiben dann rein, der Vorstand ist ehrenamtlich tätig, und dann zahlen sie die Ehrenamtspauschale, diese 960 Euro, die ich eben an den Vereinsvorstand oder an Kassier zahlen kann. Und dann hast du genau das Problem, dann sagt das Finanzamt, ja, damit ist die Gemeinnützigkeit futsch, weil du reingeschrieben hast, die Tätigkeit ist ehrenamtlich und damit unentgeltlich tätig. Also man merkt, diese Begrifflichkeiten, die sind alle durcheinander gekommen und verrutscht. Da bin ich an meiner Fundamentalkritik auch bei der Aktivrente. Der Gesetzgeber sollte mal versuchen, die Begrifflichkeiten sauber abzugrenzen. Und dann kommt bei mir eben vielleicht dazu, vielleicht liegt es daran, als Karlsruher, und hier, wer sich noch zurückerinnert an die 2000er, ja, da gab es mal diesen Professor aus Heidelberg, so hat der Herr Schröder im Wahlkampf mit seinem Herr Kirchhoff, ehemaliger Bundesverfassungsrichter, der hier einen Steuerentwurf gemacht hatte, der genau solche Sachen da gesagt hat, ja, braucht so eine Gemeinnützigkeit überhaupt? Muss man ein Hobby tatsächlich verallgemeinern? Oder ist nicht derjenige, der sagt, das ist mir wichtig, bereit, es auch ohne steuerliche Förderung zu machen? Weil man muss sich ja schon überlegen, wir reden immer über Entbürokratisierung. Auf der anderen Seite gehen wir aber her und machen dann solche doch sehr komplizierten Regelungen. Bei allem,
ja, ja.
Wir machen viel zusammen. Wir kennen uns ja auch ganz gut. Jeder von uns ist auch irgendwo engagiert und alles. Aber da fehlt mir manchmal die saubere Abgrenzung. Das ist so ein bisschen das, wo ich mir manchmal schwer tue.
Also an die ganz viele Vereine draußen im Lande, bitte schauen Sie, dass das mit der Satzung übereinstimmt, weil ich erlebe natürlich auch, also wie Sie manchmal, kriegst du als Steuerberater auch innere Krise, ne? Da geht der Mandant her und legt dir eine Spendebescheinigung vor über 3.000 Euro und du fragst nach und denkst bei dir, ich hätte lieber nicht nachfragen sollen. Also das ist dann echt schwierig. Ne? Dann wird einfach, ja, wie Herr Sprenger, ich kriege da Geld, aber das gebe ich dann gleich zurück. Ich muss immer sagen, Leute, macht's doch ordentlich. Also wirklich auch nochmal draußen, macht's bitte ordentlich. Also man kann sagen, man macht eine Vergütung. Klären Sie das bitte ganz genau, zwar in der Satzung, was gibt's für Ansprüche? Und dann kann man sagen, dann wird's ausbezahlt und dann kann man es als Spende wieder zurückgeben an den Verein. Das sind Sachen, die jetzt der Sebastian, da kam ich mir jetzt gerade vorstelle, er ist ein bisschen gesundheitlich angeschlagen, die jetzt bei ihm ein schmerzhaftes Zucken auslöse.
Nein, aber wenn also Sie es machen,
wenn Sie es machen, dann machen Sie es ordentlich, bitte. Nicht dieses Gewurschtel. Es,
wirklich, du, du weißt Spende, ja,
das Spenderecht ist kritisch, also, und die Vereine haften auch. Da wird manchmal im Übermut was gemacht, oder es ist ja lieb gemeint, aber wirklich sauber arbeiten. So, und ich gebe dem Sebastian recht. Klar, ich verstehe, dass einer, Sebastian, wenn er jetzt wirklich von Montag bis Freitag auf dem Fußballplatz steht, bei Regen und Wind, dass der sich natürlich über kleine Anerkennung freut. Das ist auch verständlich. Also, klar.
Keine Frage.
Aber ist schwierig, ja.
Aber für also mich jedenfalls. Der Punkt, wie du gerade gesagt hast, übertreiben Sie es nicht. Und das große Thema, wir sind beide, wir kennen uns beide. Auch als Finanzbeamter ist man oftmals an dem Punkt, wo man sagt, das ist zwar gut gemeint, aber halt falsch gemacht. Und das ist echt für uns in den Finanzämtern ein Riesenthema. Da wird eben die Übungsleiterpauschale wird vereinbart. Du kriegst die Übungsleiterpauschale und verzichtest sofort darauf. Das ist halt keine Spende, weil eine Spende muss ich immer freiwillig geben. Das heißt, ich kann das nicht in einem Zuge vereinbaren. Und du siehst solche Zettel so oft und denkst dann immer, Es gibt also, Vereinsbroschüre vom Finanzminister in Baden-Württemberg. Die kann man sich dort runterladen. Da steht alles drin.
Nee, steht klar, alles drin.
Ja, okay.
Sebastian, was machen wir, wenn jemand verabschiedet wird? Langjährige, wirklich gab kein Geld, wird jemand nach langjähriger Tätigkeit verabschiedet? Und jetzt kriegt er wirklich ein Buch im Wert von 80 Euro. Und es gibt ein Buch im Wert von 80 Euro.
Könntest du jetzt 60 Euro machen, dann hätte ich...
Ja, die, ich meine die 100. Ich meine, das machen wir in der nächsten Folge. Das ist eine Veranstaltung des Vereins und das ist keine Belohnung, wenn du das zusammen machst. Also da bräuchte man schon, weil Originalton von demjenigen soll ich jetzt den erklären, sie kriegen kein Buch für 30 Jahre unentgeltliche Tätigkeit in der Jugendhilfe oder soll ich das jetzt versteuern? Also das bleibt spannend. Sebastian, sind wir uns einig, man wollte ja unter Teilnehmer nicht verwirren. Sebastian, also was wünschenswert wäre eine klarere Regelung und sind Sie aber im Bereich der Vereine vorsichtig? Auch bei Einladungen von Mitgliedern zum Essen und so weiter, geben Sie Acht. Also wenn der Musikverein...
Wobei du bei dir ja eventuell mit dem 22 hinkommst, in deinem Fall.
Ja, klar.
Weil du ja keine Vergütung im Laufenden hast, dann könntest du ja sagen, Paragraph 22, früher die 256 Euro, wo sind wir denn heute? Ich glaube, heute sind wir bei 300 Euro, die Preisgrenze für sonstige Einkünfte anderer Art.
Das ist eine gute Idee,
dass du da sagst, da könntest du dir wahrscheinlich mit behelfen in so einem Fall. Aber
Verein traut sich jetzt nicht, weil er Gemeinnützigkeit verliert, deswegen, wenn er den 80 Euro zum Abschied
das
schenkt.
Das ist tatsächlich die größere Gefahr. Also die Gefahr, auf die kann ich echt nur hinweisen, passe sie mit ihrer Gemeinnützigkeit auf, wenn sie eben solche Zahlen machen. Das muss passen, weil
ich sehe es halt Sache, oft. Sebastian, das sind aber Sachen, die sind weltfremd. Also Also wenn ich nach 30 Jahren, ich hier Freiburg, ich kenne den Verein, der hat viel Gutes gemacht und die Leute hocken wirklich unentgeltlich drin. Und dass ich, also es ist dann Schofel, wenn ich dann sagen muss, ich verliere die Gemeinnützigkeit, weil ich jetzt nach 25 bis 30 Jahre Tätigkeit nicht ein Buch über Freiburg schenken kann im Wert von 80 Euro und die Gemeinnützigkeit verliert. Das kann einfach, Sebastian, das sind Sachen, die sind echt. Das ist jetzt für mich ein Beispiel von überbordend über Bürokratie. Aber Sebastian, wir wollten was Gutes machen. Also, wir haben jedenfalls wirklich nochmal der Hinweis an alle, die arme Vereinsschatzmeister. arbeite Sie sorgfältig. Schauen Sie vielleicht auch mal, dass Sie in die Broschüre vom Land Baden-Württemberg, es gibt es übrigens in alle Bundesländer, also weil wir haben ja Zuhörer überall, wirklich schauen Sie mal, da sind die Finanzminister eigentlich, auch Bayern hat eine schöne Literatur dazu. Vielleicht auch mal, wenn Sie Glück haben, mit dem Finanzamt telefonieren. Also manche Sachbearbeiter haben Verständnis, manche leider auch nicht. Einfach, aber sind Sie vorsichtig. Und Sebastian, also das waren diese Berufe. Ansonsten, der kleine Ehrenamtsfreibetrag ist wirklich für der Zeugwart, der Vorstand, also die im Verein Arbeit machen, die kein Übungsleiter sind, keine Betreuer, keine künstlerische Tätigkeit, keine Pflege, sondern die einfach das drumherum machen. Und dafür sind die 960 gedacht.
80 im Monat, 960 im Jahr jetzt ab diesem Jahr. Davor waren es 75 Euro und 840 Euro. Und da brauche ich eben kein bestimmtes Berufsbild wie bei den 3.300 bzw. 3.000 Euro bei der Übungsleiterpauschale. Da muss ich ein bestimmtes Berufsbild oder eine bestimmte Tätigkeit haben. Beim 26a, beim Ehrenamtsfreibetrag, da kommt es eben nur darauf an, dass ich eine Tätigkeit für den gemeinnützigen Verein oder die öffentlich-rechtliche Körperschaft tue. Und aus Sicht der Finanzverwaltung, da gehen wir jetzt denke ich gleich drauf zu sprechen, muss auch die Tätigkeit an sich gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen Zwecken dienen. Das haben wir nämlich gerade auch neu ins Gesetz reingeschrieben und das aber mit Rückwirkung
in allen Fällen. Was mir noch wichtig war, dann war deine Nebenberuflichkeit. Auch da bitte darauf Acht geben. Also vom Prinzip ein Drittel einer hauptberuflichen Tätigkeit, 40% von 30, ein Drittel von 40% sind deine 14 Stunden. Ne?
Ja, genau.
Genau.
Und wie gesagt, wichtig, aber da lass mich gerade beim Ehrenamtsfreibetrag noch ergänzen. Da ist für mich nur wichtig, gucke sie da unbedingt, dass in der Satzung nicht drinsteht, dass die Tätigkeit von bestimmten Personen wie den Vorständen ehrenamtlich oder unentgeltlich zu machen ist. Das steht in ganz vielen alten Satzungen noch drin. Man weist seit Jahren aus Sicht der Finanzverwaltung darauf hin, passt eure Satzungen da an, wenn ihr das zahlen wollt. Viele machen es nicht und fallen dann rein, weil die dürfen es dann nicht zahlen wegen ihrer Satzung. Und da ist eben dann die Gemeinnützigkeit in Gefahr und das kann richtig teuer werden.
Immer dran denke, bitte, wenn Sie im Verein tätig sind, das ist nicht das Geld der Mitglieder. Das muss man sich immer bewusst machen, sondern das ist eine eigene, also es ist wirklich eine eigene Person. Man kann sich wirklich vorstellen, neben dem Andreas Sprenger steht der Verein und das ist dem sein Geld und über das kann man nicht leicht verfügen. Es ist auch tatsächlich zivilrechtliche Problem, wenn man sagt, komm, das machen wir jetzt. Das kann tatsächlich in einem zivilrechtlichen Betrugsvorwurf Ende. Also denken Sie dran, die Satzung sagt, man darf nur das Geld vom Verein nur für diese Zwecke verwenden und da hält man sich wirklich buchstabengetreu dran, auch um persönliche Haftungen. Wir haben in Freiburg vor einigen Jahren wirklich einen dramatischen Fall gehabt. Da hat der Verein das Geld für was anderes verwendet. Das waren auch gute Zwecke, es hat niemand bereichert, aber der Vorstand wurde wegen Untreue angezeigt und auch verurteilt. Also bitte nochmal das, was der Sebastian sagt, wenn in der Satzung nichts drinsteht, oder drinsteht das Ehrenamt, dann keine Vergütung bezahle.
Ja, also das ist halt einfach für mich immer so das Wichtige, dass für mich aus lohnsteuerlicher Sicht immer wichtig, einmal gucken Sie, dass die Satzung es zulässt. Zweitens gucken Sie, dass Sie den Freibetrag, dass Sie sich bescheinigen lassen, wenn es über die Lohnabrechnung geht, dass Sie ihn nutzen dürfen. Das gilt bei diesem kleinen Ehrenamtsfreibetrag genauso. Und dann kommen wir mal zu dem Thema, was ich seit Jahren schade finde, ist, diese ganzen Steuerfreibeträge werden leider nicht auf der Lohnsteuerbescheinigung ausgewiesen, weil sonst wäre es ja nachher nicht ganz so schlimm, weil dann würde es ja vom Finanzamt später richtig gestellt, wenn Sie überlegen, Sie haben drei Vereine, dreimal wird die Lohnsteuerbescheinigung übermittelt oder man hat ja eine sogenannte Mitteilungsverordnung im öffentlichen Bereich. Wenn da jemand Gelder bekommt von öffentlichen Stellen und der ist selbstständig oder gewerblich für die öffentliche Einrichtung tätig, gibt es eine Mitteilungsverordnung, dann wird auch das dem Finanzamt mitgeteilt. Wenn sowas eben entsprechend übermittelt würde ans Finanzamt, ich habe den Freibetrag bei Person XY gewährt, einmal über die Lohnsteuerbescheinigung oder aber eben über so eine Bescheinigung bei Selbstständigen. Sie kennen das vielleicht, wenn Sie schon mal Ihre Steuererklärung über Elster gemacht haben, dann können Sie diese ganzen E-Daten einlesen. Das würde dann da auch passieren. Dann würde das Elster-Programm sagen, du kriegst die 3.300 Euro nur einmal. Wenn ich es versehentlich zweimal gemacht habe, dann ist es ähnlich wie beim Freibetrag bei den Kapitaleinkünften. Wenn ich den Freistellungsauftrag versehentlich zweimal erteilt habe bei zwei verschiedenen Banken, dann ziehen wir es halt über die Einkommensteuerveranlagung glatt.
Und dann wird es halt danach versteuert. Warum gibt es keine Bescheinigung?
Ja, ganz einfach, weil man tatsächlich das Problem sieht bei den Selbstständigen, dass man diese ganzen selbstständigen Tätigkeiten abfängt. Da müsste man ja dann entsprechend was ganz Neues kreieren, die Mitteilungsverordnung entsprechend überarbeiten. Und deshalb verzichtet man tatsächlich auf der Lohnsteuerbescheinigung auch bislang drauf. Aber weil man sagt, sonst wird es ja eine ungleich behandelt.
Aber der Selbstständige macht doch eine Einnahmeüberschussrechnung, dann ist doch ganz erkennbar. Ja. Also wenn ich jetzt, habe ich ja öfters, Dozententätigkeiten hat, dann mache ich eine Überschussrechnung und dann weiß ich ja, und es gibt eben den Freibetrag nur einmal. Da steht es in der EUR da schon drin. Also ist tatsächlich ein Wunderpunkt.
Ist so. Ich bedauere so, das immer sehr, aber ich weiß, die Kollegen in Berlin, die haben es auf dem Schirm, man überlegt, wie man das machen kann. Ich hoffe, dass wir da was brauchen, aber die Mühlen mahlen eben langsam. Und du weißt immer, wenn eine neue Bescheinigungspflicht kommt, dann läuft es politisch gesehen immer unter dem Thema Bürokratieaufbau. Und Bürokratieaufbau ist was man nicht will. Was ich ja verstehen kann, aber hier wäre es tatsächlich eigentlich auch eine Vereinfachung nachher für alle Beteiligten.
Also das Süße war, wenn ich das sage, im Vorgespräch hatte ich mich ein bisschen über das BMF aufgeregt und da sagte Sebastian, können wir jetzt einfach mal sagen, ja, das ist schon okay aus deiner Sicht. Aber das Problem ist natürlich, und das wollen wir jetzt mal Klartext benennen, die Politik drückt sich natürlich immer rein. Ne? Das ist immer die Politik. Und ich kann mir es dann gerade vorstellen, nein, das können wir nicht machen oder nee, das wollen wir jetzt so und das können wir dadurch reparieren. Und da kommen dann solche Sachen raus wie der Klavierunterricht, in dem ein Dreijährige drin sitzt, dient der Berufsausbildung, ist umsatzsteuerfrei. Also und dann ist dir zugebe, habe ich Verständnis auch fürs BMF, die dann zwischen alle Stühle sitzt. Ja. Also Sebastian, es gibt keine Bescheinigung, in der Praxis bitte aufpassen und nebenberuflich. Und was ist jetzt mit dem Hausmann, Sebastian? Der Hausmann ist daheim, putzt, hält die Familie zusammen, während der andere Schatz das Familieneinkommen und jetzt macht der oder die, also der Hausmann, jetzt, die Hausfrau, macht jetzt Trainer. Der kriegt dann keinen Betrag.
Jetzt, doch, der kriegt den Freibetrag auch, weil die Nebenberuflichkeit tatsächlich nur den Umfang der Tätigkeit definiert. Jetzt kann man ja hier sagen, entweder sagt man, die Hausmann-Tätigkeit ist jetzt der Vollberuf, wenn man so will, weil das ja auch eigentlich ein Beruf ist. Genau.
Ja, genau.
Oder aber, und dann wäre es die Nebentätigkeit, oder man sagt halt, diese Grenze ist halt nur, du sollst eben nicht in deinem Hauptjob 3.300 Euro steuerfrei bekommen können. Du hattest vorher gesagt, dieser Übungsleiterpauschbetrag geht ja auch grundsätzlich für Rettungssanitäter, aber halt nicht, wenn der Rettungssanitäter voll beschäftigt ist, sondern nur, wenn er das im Nebenberuf
genau,
macht.
Genau, also es muss dieses Drittel, ne? Was der Ludwig Schmidt-Kommentar, den habe ich nämlich gestern intensiv gelesen, sagt, naja, wenn jemand einen Hauptberuf hat, also nehmen wir an, ist Schlosser bei einem örtlichen Schlosserbetrieb, Arbeitnehmer, und ist jetzt aber 16 Stunden auf dem Fußballplatz. Da hast du vorhin schon gesagt, naja, das könnte dieses Kriterium nebenberuflich gefährde. Da sagt der Ludwig Schmidt, also das kann ja wohl nicht wahr sein, dass der jetzt wirklich im Hauptberuf 38 Stunden jede Woche arbeitet und 16 Stunden auf dem Fußballplatz trainiert, dass man dem deswegen den Übungsleiterfreibetrag wegkürzt. Ich habe aber aus deinen Worten genommen, ihr seht es durchaus kritisch, also haben wir auf diesen Punkt auch schon hingewiesen. Leute, ja, macht also nur 40 Stunden in der Woche.
Genau, ich würde da echt vorsichtig sein, weil da ist die Finanzverwaltung halt tatsächlich relativ hart in ihren Aussagen mit dieser 14-Stunden-Grenze. Und du weißt ja immer...
Jetzt aber nicht mehr verstehe.
Ja, aber du weißt ja, manche Sachen sind
vereinfachender Charakter. Schlosser arbeitet. Also wirklich, stell dir das mal vor, und jetzt so Fußball begeistert ist, dass er die Jungs und Mädels trainiert und der Ort froh ist, dass es auch noch für die C3-Jugend einen Trainer gibt. Also ja, naja. Also, wir haben darauf hingewiesen, Sie sehen ein Konflikt zwischen Sebastian und Andreas und beide schütteln sich miteinander den Kopf. Genau. Also, jetzt sind wir schon ziemlich weit. Und jetzt, Sebastian, jetzt kommt ein, also ich erzähle es, glaube ich, mal den Fall. Und zwar, der Andreas Sprenger ging tatsächlich lange davon aus, im Gesetz steht drin, also entweder für eine Körperschaft des öffentlichen Rechtes, zum Beispiel, weiß ich was, eine Gemeinde, Tätigkeit sein oder im Bereich der Gemeinnützigkeit, Sportverein, Musikverein und so weiter. Und hat es sich da tatsächlich, nirgends einen steuerlichen Fehler gemacht. Ich habe da nicht drüber nachgedacht. Ich habe gedacht, die stehen nebeneinander. Ludwig Schmidt-Kommentar habe ich jetzt nachguckt, seit, 10 Jahren, ich habe ihn da, hat auch nie was dazu geschrieben. Und im Netz findet man ganz viele, hier zum Beispiel Deutsches Ehrenamt, also Hinweis, wenn jemand diese Seite kennt, festgelegte Grenze bei Übungsleiterfreibetrag. Und da steht es auch drin, entweder für eine Gemeinde oder gemeinnützig. Und Sebastian, es kam ein Rechtsanwalt, der in der Gesellschaft von der GmbH, von der Stadt tätig war. Und der Schlingel, bitte nicht persönlich gemeint, der hat gesagt, hat glaube ich 500 Euro bekommen für eine Tätigkeit als Aufsichtsrat in der kommunalen GmbH. Und er hat gesagt, ich will dafür diesen kleinen Übungsleiterfreien Betrag. Er hat ihn kaum kostet dafür, das war aber kein hoher Betrag. Und die Finanzverwaltung sagte, nee, das geht nicht. Also die Tätigkeit an sich, Sebastian, die muss gemeinnützige Zwecke erfüllen. Also nicht der Auftraggeber muss gemeinnützig sein oder eine Stadt, sondern auch für die Stadt musst du gemeinnützig sein. Und in so einer kleinen GmbH der Stadt, das ist natürlich nichts gemeinnützig.
Genau, und das aber... Der BFH hatte uns ja widersprochen und hat gesagt gehabt, es geht doch. Wir haben das Gesetz jetzt rückwirkend korrigiert und berufen uns letztlich drauf aufs BMF-Schreiben vom 21. November 2014.
Genau, aber also jedenfalls... Sebastian, eins muss ich jetzt zugeben. Also der BFH hat es hübsch abgewogen. Will ich jetzt mal betonen. Also, er hat gesagt... Also,
Gesetz sauber ausgelegt.
Hat auch das sprachliche Problem benannt. Er hat gesagt, das ist nicht ganz klar. Also man kann tatsächlich draus schließen. Und und jetzt wollen wir mal Klartext reden. Also, es ist jetzt geregelt. Und zwar durchs, Steuerungsgesetz 2025 hat zwei Artikel.
Richtig.
Artikel 1 sagt jetzt einfach, Ich lese es Ihnen mal vor. Neue Fassung. Einnahmen aus nebenberuflicher Tätigkeit. Und jetzt kommt zur Förderung gemeinnütziger, mildtätiger und kirchlicher Zwecke. § 52 bis 54 der Abgabenordnung. So, und da steht jetzt vorne drin. Also, die Tätigkeit selber muss gemeinnützig, mildtätig oder kirchliche Zwecke dienen. Und dann machen wir das, was wir besprochen haben. Und das ist jetzt im Grunde mal klar geregelt. Und es gilt auf jeden Fall, Sebastian, ab 26 definitiv. Aber es wurde tatsächlich in alle noch nicht bestandskräftige Fälle jetzt angewandt, also rückwirkende Anwendung. Und Begründung war tatsächlich, das sei ja schon immer Meinung der Verwaltung gewesen.
Ja.
Jetzt also muss man sagen.
Ich würde es einfach mal vorlesen, Andreas. Wird die Tätigkeit im Rahmen der Erfüllung der Satzungszwecke einer juristischen Person ausgeübt, die wegen Förderung gemeinnütziger, mildtätiger oder kirchlicher Zwecke steuerbegünstigt ist, ist im Allgemeinen davon auszugehen, dass die Tätigkeit ebenfalls der Förderung dieser steuerbegünstigten Zwecke dient. Dies gilt auch dann, wenn die nebenberufliche Tätigkeit in einem sogenannten Zweckbetrieb ausgeübt wird, zum Beispiel als nebenberuflicher Kartenverkäufer in einem Museum, Theater oder Opernhaus. Die Förderung begünstigter Zwecke kann auch eine Tätigkeit für eine juristische Person des öffentlichen Rechts dienen, zum Beispiel nebenberufliche Aufsichtstätigkeit in einem Schwimmbad, nebenberuflicher Kirchenvorstand. Dem steht nicht entgegen, dass die Tätigkeit in den Hoheitsbereich der juristischen Person des öffentlichen Rechts fallen kann.
Genau. Also das stand also in diesem alten
DMF-Schreiber
und in den Lohnsteuerrichtlinien steht es,
ja,
glaube ich, auch so drin. Also
ja,
man konnte es tatsächlich aus dieser Formulierung, hätte man es erkennen können. Ich sage natürlich, ja, also wir hatten uns im Vorfeld darüber diskutiert, Sebastian, da hast du auch das BMF verteidigt und ist okay. Was zum Problem wird, und das zeigt sich auch schon bei der Aktivrente, warum immer unsauber formuliert. Also das Gesetzgeber bestimmt die Regelung, das muss man jetzt einfach mal so sagen. Da kann man sich im Einzelfall, das kann man gut oder schlecht finden, ist okay. Wir müssen auch zugeben, die Texte werden wirklich aus dem BMF natürlich. Das BMF ist ja das Brain für das Steuerrecht, das muss man auch mal sagen. Das ist tatsächlich so vorformuliert. Und was ich immer unglücklich finde, das ist bei den Betriebsveranstaltungen passiert. Das ist einfach unglücklich. Jetzt haben wir ja eine klare Regelung. Jetzt ist ja einfach so. Der 3 Nummer 26 ist jetzt erst rein. Was mich ärgert ist, wenn man das jetzt rückwirkend anwendet, weil ich finde, es war eben nicht klar. Also der Ludwig Schmidt schreibt davon wirklich nichts. Ganz viele Internetseiten, es war einfach nicht zu verstehen. Sebastian,
Andreas, ich stimme dir ja zu, weil das Problem ist ja, man muss jetzt die Protokollnotiz wieder zum Steueränderungsgesetz 225 sich angucken. Und da steht eben drin, ja, auch die jetzige neue Regelung, die überschießt jetzt eigentlich wieder, die ist viel zu streng. Und man sagt dann gerade über die Protokollregelung, ja, so streng war es nicht gemeint, weil die Tätigkeit zum Beispiel für den hoheitlichen Bereich wäre jetzt eigentlich, wenn man es ganz genau nimmt, ausgeschlossen. Das heißt, wenn ich eben als Vortragender für die Steuerberaterkammer tätig wäre es vom Gesetzeswortlaut jetzt, weil überschießend ausgeschlossen, weil das für den hoheitlichen Bereich ist oder für den Zweckbetrieb. Aber das soll eben weiter gelten, diese Regelungen, die da sind. Das sagt schon die Protokollnotiz wieder zum Gesetz. Und da sieht man wieder, da stimme ich dir ja voll und ganz zu, wir müssen beim Gesetz anfangen, müssen das ordentlicher formulieren. Das hatten wir bei der Betriebsveranstaltung jetzt so. Da war klar, das mit der Pauschalierung, wenn das vor Gericht geht, werden wir hinten runterfallen als Finanzverwaltung. Das wird sich nicht halten lassen, weil der Gesetzeswortlaut dem eindeutig entgegensteht. Trotzdem hat man gewartet, obwohl man das Gesetz 10 Jahre lang hätte reparieren können, bevor der BFH entschieden hätte. Dann hätte man gar nicht erst klagen müssen. Und da ist eigentlich in meinen Augen der Gesetzgeber mehr gefordert, drauf zu gucken, weil es ist natürlich klar, ich habe da immer Verständnis aus Sicht der Verwaltung und ich finde, da muss man ein bisschen für die Verwaltung haben. Die Verwaltung macht sowas häufig unter Zeitdruck. Gesetzgebungsverfahren laufen oft, denke an die Aktivrente, unter extremem Zeitdruck wird der Gesetzentwurf gemacht. Da passiert auch mal eine unsaubere Formulierung. Ich will jetzt nicht Fehler dazu sagen, sondern es ist einfach nur unsauber formuliert.
Dann wird es neutral sagen, wo Menschen tätig sind.
Dann merkt man es.
Das ist so. Aber man muss auch mal der Politik sagen, also der muss einfach sagen, ich befürchte, dass Gesetze verabschiedet werden und keiner versteht, den Inhalt.
Ja.
Ich verstehe auch die Abgeordnete, das ist wirklich bei allem Verständnis, es ist okay, das ist bei allen Druck, aber das ist Käse. Weil für mich war ja zum Beispiel die Frage, ich muss ja Steuererklärungen machen, ich sitze jetzt hier noch über 24er und habe natürlich nebenberufliche Dozente an der Uni oder an, weiß ich was, der Fachhochschule für Pädagogik. So, klar, ich musste ja prüfen, Körperschaft des öffentlichen Rechts oder gemeinnützig, aber die, bei der staatlichen Einrichtung konnte ich sagen, okay, jetzt
macht einen Haken dran.
Man macht jetzt einen Haken dran, aber das ist doch wieder unlogisch. Also ich schreibe ins Gesetz rein, so, das geht nicht. Und dann schreibe ich in der Verwaltungsanweisung letztendlich, im BMF schreibe oder in der Lohnsteuerrichtlinie. Ja gut, aber das gilt dann auch als gemeinnützig. Ja, so ein Käse. Ich rödel mir hier eins ab und muss sagen, oh, Übungsleiterfreibetrag, Sebastian, du bist unter Stress, mache ich ihn geltend, obwohl ich so innerlich ahne, das geht nicht, schwierig. Sage zum Mandant, nee, wir machen es nicht, wissen, schwierig. Da sagt der Mandant, ja, sind Sie jetzt vorauseilend dem Finanzamt unterworfen? Also da nochmal auch einmal an die Politik, echt dieses ich schieße mal kurz, ich habe zwar eigentlich was 2 Kilometer schießt, aber ich schieße jetzt nur mal 100 Meter, dann gucken wir weiter nach 100 Meter. Das ist einfach Käse. Ja. Die Aktivrente, also, ist jetzt monatlich, ist nicht monatlich. Also man hat darauf hingewiesen, im Gesetzgebungsverfahren, nee, man hat jetzt eine Formulierung genommen, wo es unter Garantie Widerstreit gibt.
Ja.
Aber auch der Politik muss ich sagen, ihr denkt dran, ihr habt eine Verwaltung, die gebunden ist und ihr habt die Beratende, die Steuerpflichtige. So, und die müssen es dann immer mühsam ausstreiten und in der Zwischenzeit uns da durchlaborieren. Macht doch mal klare Gesetze und so. Und wenn es schief geht, ist ja okay, dann macht man es mit dem nächsten Gesetz wieder richtig. Es gibt ja tausende Omnibusgesetze. Das Seeschifffahrts, weiß ich was, Gesetz enthielt Regelungen zum Steuerrecht. Du denkst an einen rostigen Fischkuh, dann stell fest, da ist aber noch Einkommensteuer drin. Aber Sebastian, das macht uns, also Baden-Württemberg jetzt mit unserer blöden 9.000 Euro Soforthilfe, da kriegst du jetzt als Steuerberater Prügel. Fernsehersprenger war doch klar, dass ich das immer kriege. Ne? So, es ist einfach grauslig und es ist mit diesem Übungsleiterfreibetrag jetzt auch unglücklich.
So. Kann ich dir nicht widersprechen? Ist ein gutes Schlusswort zu Streit Nummer 26. Wir streiten uns ja nie. Aber ich glaube, wir sind uns ja auch da näher, weil auf der Verwaltung ist es ja so, umso klarer das Gesetz formuliert und umso weniger man braucht. Man muss sich ja immer überlegen, wie jetzt bei der Aktivrente. Du machst ein Gesetz und dann muss die Verwaltung vorbrechen mit diesen FAQ, schreibt dann aber rein, das ist unverbindlich aus Sicht der Verwaltung. Das ist doch ein Rumgeeiere, was wir da alles betreiben. Du brauchst doch irgendwann auch mal Rechtssicherheit und zwar für beide Seiten, weil es ist doch auf der anderen Seite klar, wenn danach ein Haufen Einsprüche oder sonst was kommen und alles ist offen und das ist doch für alle Seiten nicht gut. Jeder will doch irgendwann mal wissen, was muss ich denn jetzt an den Staat zahlen und ist das jetzt auch wirklich alles? Niemand will zu viel zahlen, keiner soll zu wenig zahlen. Deshalb, ich bin ganz bei der klares Gesetzgebungsverfahren mit einem klaren Gesetz, das eindeutig ist, dass das keine Auslegung hat, das ist immer das Beste. Und wenn es halt, wenn man dann feststellt, das ist vielleicht doch nicht so eindeutig, dann lieber ein Reparaturgesetz machen, wie sie mühsam dann versuchen zu verbiegen und eine Verwaltungsanweisung dazu zu schreiben, die vielleicht nicht hält. Also deshalb, wir sind nicht weit auseinander.
Den man ja eigentlich fördern will. Ne?
Ja,
und genau. Sebastian, man muss auch wirklich an den Innendienst bei euch im Finanzamt denken. Ne? Die Leute haben Druck, klar, also wirklich.
Ja.
Und dann kommt einer mit dem 3 Nummer 26a, der nächste kommt mit dem 3 Nummer 11, der dritte kommt mit einem, das muss ich alles auch noch, ich muss es ja auch irgendwie im Kopf haben, aber ich muss auch noch ein Programm bedienen, ich muss Mengen raushauen, ich muss die organisatorische Voraussetzung erfülle, mit die Sachbearbeiter, so sehr ich dann nicht im Einzelfall schon mal Ärger, gebe ich ja zu, aber ich verstehe es ja. Aber Sebastian, also da sind wir uns einig, also der 3 Nummer 26 und 26a ist kein schönes Beispiel, aber ich glaube, das war ja, glaube ich, das Ziel, Sebastian, ich glaube, für die Teilnehmer.
Einfach mal zu,
also inhaltlich sind sie jetzt fit, ne? Also hoffe ich.
Ich würde noch einen kurzen Ausflug machen, wenn du mir erlaubst. Wir können ja noch einen draufsetzen, aber wir machen es wirklich nur ganz kurz, wenn ich den Paragraph 3 Nummer 12 Einkommensteuer. Nein, Aber ich habe es angekiesert im Inhalt. Der 3 Nummer 12 sollte man noch ganz kurz mal. Der 3 Nummer 12 ist eine Vorschrift, die gilt jetzt tatsächlich nur für Zahlungen aus öffentlichen Kassen. Das muss also eine öffentliche Körperschaft sein. Das kann die Gemeinde sein, das kann das Land sein, das kann der Bund sein. Mal als Grundvoraussetzung. Und wenn die über eine Satzungsregelung, über einen Haushaltsbeschluss Gelder zur Verfügung stellen für bestimmte Sachen, da gehört eben auch die Vergütung für die Gemeinderäte dazu. Da gehört diese Aufwandspauschalzahlung an die Abgeordneten im Landtag oder im Bundestag dazu. Dann ist diese Zahlung per Haushaltsbeschluss auf der einen Seite steuerfrei. Und es gibt aber auch die Möglichkeit, wenn es eben jetzt nicht so klar geregelt ist über einen Haushaltsbeschluss, dass man eben hier sagt, es gibt eine Satzung, zum Beispiel, du hast richtig gesagt, die Feuerwehrsatzung ist immer ein gutes Beispiel. Da ist eben so drin, wir haben ja nicht nur die hauptberufliche Feuerwehr, sondern wir haben ganz oft und zum Glück die freiwillige Feuerwehr, die ganz, wo sich Leute, packen wir das Wort Ehrenamt wieder auf, ehrenamtlich engagieren. Aber die werden ja teilweise auch aus der Arbeit gerissen, müssen dann eben ihren Beruf kurz sein lassen, werden da auch von der Arbeit freigestellt, gehen dann in den Einsatz und die sollen natürlich auch da eine gewisse pauschale Entschädigung bekommen. Und das ist über diesen Paragraph 3 Nummer 12 Einkommensteuergesetz möglich, das auch steuerfrei zu zahlen, wenn das alles richtig geregelt ist. Und ich wollte einfach mal darauf hinweisen, das ist eine hochkomplexe Geschichte, wenn ich bei der Freiwilligen Feuerwehr bin, weil da kann der Ehrenamtspauschbetrag zum Ansatz kommen, da kann der Übungsleiterpauschbetrag zum Ansatz kommen und es kann eben für im Zusammenhang mit Einsätzen auch noch diese Steuerbefreiung nach 3 Nummer 12 geben. Und wenn Sie sich da erkundigen wollen, wie das alles im Einzelnen läuft, gibt es einen Leitfaden der Oberfinanzsektion Baden-Württemberg. Den findet man auf der Internetseite der OFD Baden-Württemberg. Ich verlinke das in den Shownotes zum Podcast einfach. Würde ich vorschlagen, das ist der einfachste Weg. Da können Sie dann direkt auf den Link gehen. Und da ist das alles sehr sauber erklärt. Ich finde das wirklich ein sehr gelungenes Werk. Aber muss ich halt überlegen, das sind auch da nur für diese kleinen Steuerbefreiungen und die Abgrenzungen 20 Seiten Erklärung.
Also war schon zwei Anmerkungen für die steuerbehaltenen Berufe. Also diese Aufwandsentschädigung, die hilft unheimlich, wenn Sie Mandate in dem Bereich haben. Da sind ja zum Beispiel auch Bürgermeister und so weiter, die sind häufig auch in viele kommunale Gesellschaften als Aufsichtsrat. Und da müsste ich bitte jedes Mal schauen, ob da diese Auslage, die steuerfreie Auslage möglich sind. Also zum Beispiel, wenn Sie so einen Zweckverband haben, da müssen Sie vorsichtig sein. Das sind zwar finanziert aus Gemeinde, aber selber nicht begünstigt. Dann gibt es für diese Aufsichtsratsvergütung oder Tätigkeit keinen Freibetrag für diese, ja, für diesen Auslageersatz. Das heißt, das erfordert tatsächlich auch saubere, wirklich Recherche, auch sehr unübersichtlich. Und zu dem Schreiben zur Feuerwehr, das, also erstens gibt es in fast alle Bundesländer, weil man nicht nur Baden-Württemberg habe. Also schauen Sie mal an, da sind die Finanzministerien da wirklich tätig. Aber das ist kompliziert. Also ich habe, weil es ein Berufskollege, der bei der Feuerwehr ist, sagt zu mir, kannst du mir das zusammenstellen? Und ich sage gleichzeitigerweise ja und habe dann einen Tag gebraucht, um Folien zusammenzustellen. Ja. Da kommt es auch sehr auf die Satzungsformulierung an. Ne? Wenn ich sage, ich gewähre dir zum Beispiel den Verdienstausfall, dann ist der steuerpflichtig. Wenn der Feuerwehrmann jetzt der Handwerker verlässt und zum Einsatz rennt, wenn ich sage, nee, ist was irgendwas gemischt ist, da ist alles irgendwie drin. Dann kann das tatsächlich steuerfrei sein. Also da müssen auch die Kämmerer und die Städte sauber arbeiten. Und was ich am süßesten fand, also der Feuerwehrmann fragt, okay, Einsatz auf der Autobahn nur Sachschade oder mit Verletzte? Und wenn es heißt nur Sachschade, dann sagt der Feuerwehrmann, nee, das ist uninteressant, weil ich kriege dafür keinen Übungsleiterfreibetrag. Und mit der anderen Vergütung bin ich schon am Grenze. Aber wenn es Verletzte gibt, dann könnte ich den Übungsleiterfreibetrag verwenden. Das ist nämlich, Sebastian, das haben wir vorhin angesprochen, das ist diese Pflege,
genau.
von Menschen. Und
ist im Prinzip die Rettung, dem Rettungssanitäter gleichgestellt.
Und also nochmal Lob an euch, Baden-Württemberg, aber auch an die anderen Bundesländer. Da schauen Sie mal, da gibt es wirklich schöne Übersichten. Aber Sebastian, Schlusspunkt wieder, es ist zu kompliziert. Leute, es ist zu kompliziert. Politik, macht doch mal, habt doch mal die Kraft und regelt halt in Gottes Namen der Feuerwehrmann, der nebenberuflich von mir aus maximal 14 Stunden pro Woche Einsatz hat, der darf im Betrag bis habe.
Also ich bin ganz bei dir. Vor allen Dingen, wenn wir ja immer darüber reden, Gesetze müssen digital tauglicher, einfacher werden, dann wäre das einfach schön, wenn wir diesen Weg gehen könnten und einfach sagen, hör zu, wir pauschalieren viel mehr, da müssen wir einfach hinkommen. Aber im Moment
bei der Feuerwehr sehe ich eigentlich den Weg eher anders. Der 3 Nummer 12, die Reisekosten, der 3 Nummer 26a, der 3 Nummer 26b und ich glaube, es gibt noch ein C. Also, Sebastian, auch für euch, kann man vorstellen, die arme Socke, ich kenne den ja zu rein zufällig, also kenne ihn von Seminare, dass er da dieses Ding aus dem Rieber schneiden muss, diese Erläuterung. Ja, also, ja. Also könnte die Politik mit einem Federstrich und mit Vernunft wirklich klären. Und wenn man schon sieht, dass man fürs Ehrenamt fast 30, 40 Minuten, selbst wenn man viel Bubble abzieht, braucht, muss man sagen, läuft was falsch. Sebastian, aber es ist immer noch Frühling.
Genau, ich würde jetzt trotzdem sagen, wenn man überlegt, wir haben jetzt über diese ganzen Reden und wir haben ja wirklich eher an der Oberfläche mal gekratzt. Ich würde jetzt sagen, ganz tief war es noch nicht. Aber
wir machen jetzt demnächst ein Seminar, 8 Stunden zu dem Thema. Hören uns ja Leute zu. Aber Sie sehen, also man kann sich auch erstens mal zoffen zwischen Sebastian und Andreas. Wir sind aber uns vom Prinzip her einig, zu kompliziert, zu detailliert, unglückliche Gesetzesformulierung. Aber Sebastian, jetzt wollen wir mal ein Ende machen, sonst die Top-Runde ist jetzt schon lang zu Ende.
Genau, also ich glaube, wir müssen schon mal überlegen, jetzt haben wir 70 Minuten. Ich würde sagen,
Sebastian,
ich darf noch mal ganz kurz darauf hinweisen.
Du kriegst kein Bild von mir.
Furchtbar. Ja. Aber ich weise trotzdem darauf hin, das ist die Folge für den Podcaster und für diese gemeinnützigen Einrichtungen, die wir einfach auch ein bisschen bewerben wollen. Sie haben gemerkt, wir haben nicht nur über die gemeinnützige Einrichtung gesprochen. Wie gesagt, bei uns ist das jetzt dieses Bildungshaus Zauberberg, gemeinnützige eingetragene Genossenschaft in Karlsruhe. Das ist in Durlach, in der Fiduciastraße da. Es ist wirklich ich muss immer sagen, ich bin heilfroh, dass unser Sohn dort auf die Schule gehen kann, weil das ist einfach aus verschiedensten Gründen für uns eine enorme Erleichterung gewesen, dass das so funktioniert hat. Ist ganz, ganz toll geführtes Haus. Und man sieht eben, auch wenn man hat es vielleicht das eine oder andere Mal gehört, durchaus kritisch mit der Gemeinnützigkeit im steuerlichen Sinne bin. Grundsätzlich ist es ja immer schön, dass es überhaupt solche Sachen gibt.
Ja, also beispielsweise dieser Bereich Jugend, Ausbildung der Jugendlichen, Betreuung der Jugendlichen, das ist eine ganz wichtige gesellschaftliche Aufgabe. Und ich glaube, jeder, der da was zuwendet, tut was Gutes. Also wirklich, wie gesagt, bei mir aus der Jugendarbeit, da hilft man wirklich Menschen. Ich glaube, Sebastian, das ist, glaube ich, das. Du bringst Menschen in junge Jahre auf den Weg, damit die nachher mit alle Höhen und Tiefen, die jeder Mensch hat, ein erfülltes Leben haben können. Und wenn es da keine Hilfe gibt, ist es einfach traurig. Ne? Also eure Schule tut was Gutes und überhaupt dieser Bereich Jugend kann man jetzt einfach nur mal Werbung machen. Also wenn jemand Spende will, überlegt es mal. So, Sebastian.
Genau. Supi. Aber ich würde sagen, jetzt sind wir bei 1,12. Jetzt dürfen wir für diese Folge beenden.
Die nächste machen wir kurz, okay?
Das sage ich jedes Mal. Ich glaube, solche Prophezeiungen sollte man vielleicht erst treffen, wenn wir es mal geschafft haben. Aber wir wünschen Ihnen einen wunderschönen Tag, je nachdem, wann Sie die Folge hören. Vielleicht auch wirklich jetzt mal eine längere Joggingrunde. Kommt ja jetzt dann auch bald Ostern, dann ist es vielleicht ganz gut, wenn man auch mal vorneweg etwas länger joggt, solange das körperlich funktioniert. Aber ich hoffe,
die morgens zur Arbeit fahren, stehen im Stau oder oder der Bahn oder Zug kommt verspätet. Also da haben wir genügend Zeit, Sebastian. Also tschüss.
Genau. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und Andreas, du bleibst bitte dran, denn wir machen gleich noch die nächste Aufnahme. Ich wünsche Ihnen allen alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss.